Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Olga Tröger begrüßen. Olga ist eine deutsch-kolumbianische Operational Excellence und Effizienzexpertin mit über 20 Jahren Berufserfahrung. 18 Jahre davon hat sie im Bereich Operational Excellence bei eBay Deutschland verbracht, wo sie als interne Beraterin im Customer Support und Shipping Experience tätig war. Zu ihren Aufgaben gehörte es neben der Leitung überregionaler Teams hauptsächlich komplette Unternehmensbereiche, teilweise bis zu 800 Menschen, in deren operativen Prozessen effizienter zu gestalten. Ihre Schwerpunkte lagen darauf, einen kundenorientierten Effizienzansatz zu etablieren und zu schärfen, sowie datenbasierte Managemententscheidungen und strategische Ansätze herbeizuführen. In der heutigen Episode vom Ja klar Podcast darf ich die Olga Tröger begrüßen. Olga, ich grüße dich und wo erwische ich dich heute?
Hallo Stefan, ich grüße dich auch. Ich bin in Berlin.
Schön. Wieder mal ein Gast in Berlin. Ich bin demnächst auch in Berlin vor Ort, um noch ein paar berufliche Themen weiter voranzutreiben. Das sind so meine Städte dieses Jahr. Berlin, München, auch mal Hamburg, auch mal Köln, so ein bisschen die Großstädte Deutschlands. Wir beide, Olga, sind von der, und Grüße gehen natürlich raus an die Johanna Dahm, die uns miteinander vernetzt hat und gemeint hatte, ihr zwei müsst mal die Köpfe zusammenstrecken und das Ganze mal in ein Podcast-Format gießen. Liebe Johanna, das machen wir hiermit und danke an dich wieder mal für einen tollen Gast. Olga, wir wollen heute das ganze Thema, und das ist ja ein, ist es noch ein Megatrend, ist es, ich weiß es gar nicht, die Zukunft der Arbeit so ein bisschen beleuchten, auch mit den ganzen künstlichen Intelligenzthemen, die so ein bisschen dahinter steht. Aber lass uns doch mal, bevor wir in die Zukunft der Arbeit schauen, lass uns doch mal in die, wie soll man sagen, in die Präsenz der Arbeitswelt schauen. Also was finden wir denn heutzutage vor, auch in Bezug auf künstliche Intelligenz? Wie ist im Moment deine Perspektive darauf?
Ja, also vielleicht fange ich erstmal damit an, dass wir uns gerade in eine exzeptionelle Situation befinden, weltweit, denn wir befinden uns in einer Welt voller VUCA. Und ich liebe diesen Begriff, der Johanna auch sehr oft benutzt, denn das beschreibt genau der Zustand unserer heutigen Welt. Voller Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ja. Und obwohl diesen Begriff in den, das ist ein militärisch-strategischen Begriff, der jetzt im Kalten Krieg benutzt wurde und jetzt mehr und mehr im Business-Kontext genutzt wird, finde ich unheimlich interessant, weil gerade in diesem Kontext, in dem wir uns befinden, haben wir ein Riesenthema bezüglich, wie wir entscheiden, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen. Und ausgerechnet jetzt, nachdem wir die Pandemie überstanden haben, uns aber mittendrin in der Karriererevolution, was du gerade angesprochen hast, befinden, haben wir noch dazu eine akuten aktuellen geopolitischen Lage sowie eine Wirtschaftskrise mit Inflation. Wir müssen gerade unsere Geschichte neu definieren. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz kritische Zeit, wo alles gleichzeitig und überall passiert. Aber ich finde auch, es ist eine fantastische Chance für uns Menschen, uns an neue Gegebenheiten anzupassen, woran wir richtig gut sind, und neue Technologien zu erlernen und die Zukunft eigentlich gemäß unseren Werten neu zu gestalten, obwohl diese schnelllebige Entwicklung durch die KI uns wirklich vor enorme Herausforderungen stellt. Und wir wissen, dass also die Pandemie hat einen enormen Einfluss gehabt. Wenn wir uns auf die Arbeitswelt konzentrieren, dann es ist offensichtlich, dass während der Pandemie diese konventionellen Arbeitsmodelle hinterfragt und obsolet geworden sind. Während bestehende Trends und Entwicklungen beschleunigt wurden.
Ja, ja. Du hast schon die Pandemie angesprochen. Jetzt nehmen wir den Podcast im Mai 2024 auf. Pandemie hat vor circa genau 4 Jahren gestartet und ging dann auch so 2-3 Jahre. Kann man sagen, dass auch mit deiner Perspektive drauf, kann man wirklich sagen, dass so die Pandemie an sich bei allen schlimmen Themenfeldern, die da aufgeploppt sind und so, dass das ein Brandbeschleuniger für die Zukunft der Arbeit war? Also hat sich dadurch nochmal so Themen wie wir arbeiten viel von zu Hause, wir haben hybride Arbeitsmodelle. Wären wir ohne die Pandemie noch nicht da, wo wir jetzt sind?
Ich denke nicht. Also ich denke, es gab schon Ansätze. Also man konnte schon Homeoffice machen, einen Tag die Woche oder so. Aber es war nicht so festgesetzt in den Unternehmen als wirklich ein Arbeitsmodell. Die Pandemie hat das wirklich deutlich beschleunigt. Und das hat uns, also die Welt und wir Menschen, uns grundlegend verändert in der Art, wie wir die Art, wie wir arbeiten, sehen. Und da scheint gerade ein riesen Kluft zu geben, weil viele Unternehmen das nicht verstehen. Und ich habe eine Studie gelesen von Jones Lang LaSalle aus dem 24. Januar diesen Jahres gesehen. Und weltweit rufen immer noch nach der Pandemie alle Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück ins Büro. Und die Zahlen sind erstaunlich, weil 87% ungefähr der Arbeitgeber erwarten, dass die Beschäftigten wirklich von Zeit zu Zeit ins Büro zurückkommen. Und rund 33% haben wirklich Anwesenheitspflicht eingeführt. Und hier ist die wirklich enorme Diskrepanz, weil fast 2/3 von befragten Arbeitnehmern weltweit geben an, dass Covid komplett, also deren Lebenssituation, aber auch deren Lebenszweck verändert hat, in dem Sinne, dass sie jetzt mehr drüber nachdenken, was ihnen wirklich wichtig ist. Und dass fast die Hälfte gibt an, dass wirklich die Art, wie sie arbeiten, ist jetzt komplett anders als davor. Und das sind wirklich 3 wichtige Trends, die entstanden sind. Das erste, was mir am meisten gefällt, ist das Life-Work-Balance oder Portfolio-Life. Und das finde ich ganz spannend, weil es heißt nicht mehr Work-Life-Balance, sondern wirklich tatsächlich das Leben zuerst. Was heißt das? Das heißt, dass Zeit und die Fähigkeiten einer Person zwischen der Familie, der Gesundheit, die Gesellschaft, Hobbys, Urlaub und der Beruf verteilt werden. Also wirklich ein ganz anderer Fokus wird gegeben. Was durch flexible Arbeitsmodelle beziehungsweise Empowerment unterstützt wird, heißt, ich arbeite, wie ich will. Also ich will nicht mehr 8 bis 5 Tage die Woche, sondern ich will wirklich ergebnisorientiert arbeiten und je nach Bedürfnis. Ne? Und es wurde klar während der Pandemie, dass viele Familien Pflegebedürfnisse hatten, die jetzt aber einfach in den Vordergrund gerückt sind und die jetzt nicht mehr um die Arbeit geplant werden, sondern genau umgekehrt. Ne? Die Arbeit wird an diese Situation, an diese Lebenssituation angepasst. Und der dritte Trend ist Remote-Arbeit, was jetzt Arbeit von überall heißt, wo Menschen wirklich geografisch komplett unabhängig sind, obwohl sie Zugriff haben auf hybride Modelle zum Arbeiten, entscheiden sie sich wirklich, deren Lebenszweck zu befolgen und woanders zu arbeiten. Und das, finde ich, ist es eine enorme Chance jetzt, was viele Unternehmen nutzen können, weil sie die Möglichkeit haben, Talent weltweit zu greifen. Es ist jetzt nicht mehr notwendig, Leute nach Deutschland zu holen oder was auch immer, sondern wirklich, man kann auf Supertalente weltweit zugreifen.
Ich sehe das auch. Und die Studie, die werden wir auch in den Shownotes dann noch verlinken, dass man das auch nochmal etwas mehr im Detail nachlesen kann. Du hast jetzt schon die wesentlichen Dinge daraus gearbeitet und auch das als Chance tituliert. sehe ich tatsächlich sehr ähnlich, Olga. Jetzt verrat uns aber doch mal, warum dann Unternehmen, auch gerade große Tech-Konzerne, und du hast ja auch für einige gearbeitet, warum die denn dann, wenn die Chancen doch so offensichtlich sind und es ja auch eigentlich alles gar nicht so schwer ist, das umzusetzen, ne? Startet ja meistens mit dem ersten Schritt. Warum wäre denn dann Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle tatsächlich von vielen Firmen über den Haufen geworfen und auf das gute alte Büro zurückverwiesen? Ist das Angst? Ist das ein Mangel an Vertrauen? Was ist das? Also woran kann man das festmachen?
Ja, also für mich ist das wirklich, also es sind drei Sachen. Das erste, der strategische Ansatz fehlt. In dem Sinne, dass man immer noch in der Vergangenheit lebt und die Zukunft nicht sieht, vor lauter Bäume nicht sieht, weil wirklich die Zahlen sind da. Also man kann von der World Economic Forum auch Studien zu der Zukunft der Arbeit von letzten Jahr auch, man kann es auch drin lesen. Was die Arbeitnehmer wollen, passt nicht zu dem, was die Arbeitgeber anbieten. Und gerade diese Diskrepanz befestigt die Arbeitgeber in deren Meinung. Ich glaube, da ist viel Angst auch dazu, die Kontrolle zu verlieren, was ich etwas seltsam finde, weil durch die Pandemie und durch die rasante Evolution von KI wir mehr Möglichkeiten erschaffen haben, wirklich virtuell zusammenarbeiten zu können und eine Vereinfachung ermöglicht haben von der Austausch der Informationen. Ja, und tatsächlich ist es so, dass Unternehmen, also ich habe auch viel gelesen in Vorbereitung auch auf unser Gespräch. Da gab es eine Zeitungsartikel, wo drin stand, dass Unternehmen gerade die Herausforderungen haben, deren HR-Strukturen wirklich, die müssen sie anpassen, weil die Menschen, die drin arbeiten, wirklich nicht mehr zeitgemäß vorbereitet sind. Es gibt auch einen Mangel an Weiterqualifizierung von den Menschen, die auch in den Personalentwicklung und Talentmanagement und das Hiring, also das Recruiting durchführen. Und das ist ein super Thema gerade, weil ich sehe, dass es eine zunehmende Dringlichkeit, eine Umschulungsrevolution anzufangen. Und ich meine damit, dass wir wirklich uns an das Reskilling, also das nochmal Ausbildung, Weiterbildung von Menschen uns drum kümmern müssen, aber auch das Upskilling, also wirklich umschulen, weil es ganz ganz spannende Daten gibt von der World Economic Forum, von dieser Studie, das sagt, dass bis zum Jahr 2027 6% Arbeitnehmern weitergebildet werden müssen. Und das mega spannend ist.
Das ist enorm und 2027 fühlt sich jetzt auch gar nicht so weit in der Zukunft an, ne? Und ich vermute, wenn man ein bisschen weiter gräbt in der Vergangenheit, dann werden uns das schon ein paar sehr kluge Zukunftsforscher wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren gesagt haben, dass es genau zu dieser Revolution auch kommt durch künstliche Intelligenz unter anderem. Und ich bin voll bei dir, dieser Trend, der ist ja da. Also die Arbeitnehmenden haben das ja durch die Pandemie auch in Anspruch genommen und gesehen, dass es auch anders geht. Das ist natürlich für viele Arbeitgeber tatsächlich ein Sargnagel auch gewesen, weil die hätten das sonst nie mit dem Homeoffice in irgendeiner Form auch in ihren Unternehmenskulturen auch erlaubt, weil ich auch glaube, dass da immer noch sehr, sehr viel Unwissenheit, sehr, sehr viel Angst ist. Und ich glaube, der Kicker und der Gamechanger ist, dass man solche Modelle in seine strategische Unternehmensarbeit mit einfließen muss. Das ist für mich der wichtigste Punkt an der Stelle. Und da müssen wir im HR noch besser uns auf solche Trends, auch vorbereiten. Nicht umsonst war vor kurzem der Kai Gondlach als Zukunftsforscher auch zu Gast. Super spannender Hinweis an der Stelle in eine andere Folge rein, wo es sehr viele Verknüpfungen auch zum Thema KI gibt, ne? Weil ja auch viele, um bei dem Themenschwerpunkt mal zu bleiben, ja auch total irgendwie Angst vor der KI haben, ne? Und wir das auch noch nicht alles super ethisch gelöst haben, wie man denn da jetzt mit umgehen muss. Aber diese Veränderung, die wir da jetzt gerade sehen, du hast es KI-Revolution genannt, die wird ja wahrscheinlich dauerhaft bleiben, ne? Also wenn wir uns in 10 Jahren unterhalten würden, dann werden wir wahrscheinlich sagen, ach Gott, diese hybriden Arbeitsmodelle, die damals noch nicht gang und gäbe waren, ist heute schon der völlige Standard. Was glaubst du aus deiner Expertise heraus, Olga, welche Veränderung wird denn am ehesten bleiben? Also bleiben wir mal bei dem Thema Office und Homeoffice und Hybrid. Was denkst du, wird da dauerhaft als Veränderung bestehen bleiben?
Also aus meiner Erfahrung, ich würde sagen, dass die Arbeit von überall etwas sein wird, was bleibt. Das ist nicht mehr von den Köpfen der Menschen wegzudenken. Und also tatsächlich diese Angst, die wir alle hatten in der Pandemie, alles zu verlieren und nicht mehr leben zu können, das war lebensbeängstigend. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt unser Leben anders führen und dass, wie ich gesagt habe, dass wir die Arbeit jetzt nicht mehr an erster Stelle unseres Lebens machen, sondern wirklich, das ist ein Begleiter davon. Und daher finde ich schon, dass das etwas ist, mit dem sich Unternehmen anfreunden müssen und die auch die HR, Maßnahmen und Strategien darauf fokussiert werden sollen, wie man Talente jetzt, die dringend gebraucht werden, angezogen werden mit wirklich Angebote, die diese Talente drauf ansprechen. Heißt es bessere Kompensation? Also Menschen wollen nicht nur für ein Gehalt arbeiten, sondern Menschen möchten einen Lebenszweck erfüllt bekommen. Heißt das durch das Unternehmen, durch Verschiedenes. Aber es ist nicht mehr nur unbedingt die Arbeit und die Kompensation ist auch ein wichtiges Thema, weil die Arbeitnehmer wollen jetzt mehr beteiligt werden am Ergebnis des Unternehmens. Die arbeiten flexibel, die arbeiten viel, die arbeiten auch teilweise Samstag oder Sonntag. Dafür wollen sie ja auch entsprechend belohnt werden. Und es gibt natürlich, stellt das Unternehmen vor eine Herausforderung dar, weil wenn sie auf globale Mitarbeiter zugreifen oder Talente zugreifen, dann natürlich müssen andere Strukturen geschaffen werden, ne? Weil andere Rechtssituationen entstehen und so weiter. Aber das ist wirklich eine richtige, sehr große Chance. Und deswegen für mich ist diese Unabhängigkeit von dem Büro ein Thema, was dauerhaft sein wird.
Das ist in meinen Beobachtungen und in meiner Rolle als Head of HR im schnell wachsenden Tech-Unternehmen, Fintech-Unternehmen, haben wir 2020, nachdem wir das Thema Krisenkommunikation auch einigermaßen unter Kontrolle hatten, was auch immer man darunter versteht, ne? Also unter Kontrolle heißt einfach proaktive Kommunikation. Wir haben folgende Informationen wieder, weil das war ja damals ein Auf und Ab, dass jede Woche irgendetwas Neues kam und ich hatte die Verantwortung auch für mehrere Standorte, für verschiedene Länder und auch Zeitzonen und entsprechend waren die unterschiedlichen lokalen Ideen zum Thema Corona ja völlig unterschiedlich. Ne? Also da konnte man in Holland nicht mit den USA und die USA mit uns Deutschland und auch nicht mit Bulgarien vergleichen, weil jeder auch kulturell irgendwie ein anderes Verständnis davon hatte. Aber das, und darauf wollte ich hinaus, und das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast zum Thema Unabhängigkeit, wir haben das dann in ein Flex-Work-Arrangement gegossen. Also wir haben das Thema Flexibilität der Arbeit in den Mittelpunkt unserer Betrachtungsweise gerückt, weil wir eh schon davor, auch als schnell wachsendes Unternehmen, immer die Verantwortung der Ergebnisse, also Results before Presence, Für uns war das schon vor der Pandemie total egal, fast schon gesagt, ob die Leute ihre Arbeitsergebnisse von zu Hause oder aus dem Büro heraus machen. Die haben sich, weil wir Büros hatten, haben die sich dort natürlich, wie man das so macht, auch getroffen. Und es hat denen auch allen Spaß gemacht, weil wir da echt gute Teams auch miteinander haben harmonieren lassen. Aber wir hatten gar nicht so den großen Pain, als Corona dann kam und wir alle von zu Hause aus arbeiten mussten, weil das für uns irgendwo in der Unternehmens-DNA sowieso schon klar war und Corona hat das dann ganz ans Tageslicht gebracht und wir haben das Ding dann einfach Flex Work Arrangement genannt und das konnten wir dann auch nach der Pandemie anstandslos umsetzen. Also da ist tatsächlich keiner auf die Idee gekommen, von der Geschäftsführung zu sagen, wir machen das jetzt wieder komplett anders, wir holen jetzt andere rein. Wohl wissend, dass es genügend Industrien und Branchen gibt, bei denen das natürlich anders gelaufen ist und auch anders laufen wird in der Zukunft. Aber ich glaube, das, was du sagst, diesen Megatrend Unabhängigkeit oder auch Flexibilität in die Strategie mit einfließen zu lassen, wird Unternehmen in der Zukunft so dermaßen unterscheiden, ob sie ihr Business noch voranführen können oder ob sie, auf gut Deutsch gesagt, ihre Türen schließen können, weil das Talent, und das ist der Unterschied in den letzten Jahrzehnten, entscheidet am Ende und wird sich dann für flexiblere Arbeitsmodelle im Zweifel entscheiden. Und deswegen glaube ich, dass das nicht nur ein Megatrend ist oder eine riesige Chance. Und ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass es immer noch genügend Unternehmen gibt, die diese Chance einfach nicht erkennen, weil irgendwie das Ego oder die Angst im Weg steht.
Ja, und das sehen wir an den Zahlen, was ich vorhin gesagt habe. Also 33% der Unternehmen weltweit haben wirklich Präsenz im Unternehmen eingeführt. Das ist Wahnsinn, das ist irre. Vor allem, weil das passt nicht mehr zu der aktuellen Welt, ne? Das ist ein riesen Kluft dazwischen. Und ich sehe, dass die Unternehmen, die das schnell begriffen haben, wirklich, sehe ich, die besten Talenten unter die Nägel reißen. Und gerade, also man sieht das in verschiedenen Konstellationen. Und ich hatte letztens eine französische Zeitung aufgeschlagen und da drin stand, die Regierung sucht KI-Spezialisten. Es gibt ja auch gar keine oder nicht so viele gerade, die werden gebraucht. Ja, und genau dieses Mindset sollten auch Unternehmen sich oder damit anfreunden. Ja, was sind die Berufe der Zukunft? Was wird gebraucht? Wie kann man das jetzt schon planen und umsetzen? Ja. Kann man Mitarbeiter, die man hat, umschulen? Ich finde, gerade haben wir eine wirklich fantastische Zeit, weil die Kombination aus geografisch unabhängig und KI, das ist wie ein Puzzle, was zusammenpasst, perfekt. Weil die repetitive Arbeiten, die Menschen gemacht haben, die, wo sie vielleicht eventuell ins Büro müssten oder so. Diese ganzen Sachen, die werden jetzt erledigt von der Maschine, von der KI, was auch, also auch schneller und qualitativer, hochwertiger.
Ja. Fehlerfrei.
Fehlerfrei. Und das gibt uns Menschen viel mehr Zeit für andere Aufgaben. Ja, andere Aufgaben wie strategisch denken. Ja, wie kreatives Denken, Problem lösen, Sachen, die Maschinen nicht können. Also ich habe auch in meiner Recherchen gelesen, dass Unternehmen jetzt, also 6 von 10 Unternehmen werden zukünftig auf Leadership sich fokussieren als eine der menschlichen Qualitäten, die am wichtigsten sind, weil das kann ja die Maschine nicht übernehmen, sowie Ethik. Ethik in der, ja, im Zusammenhang mit der Nutzung von KI. Also alles, was um Vorurteile geht, wird zunehmend wichtiger. Und daher sind Menschen, die jetzt freiere Zeit haben, umso wichtiger, die auch an dem Unternehmen verbunden sind schon lange, oder die neu kommen. Also enorm wichtig, um diese neuen Aufgaben zu übernehmen.
Deswegen glaube ich auch, dass in der Zusammenfassung tatsächlich KI und auch Automatisierung tatsächlich eher Chance als Risiko ist. Das wissen wir ja auch aus anderen Arbeitsrevolutionen, ne, die wir vielleicht nicht alle persönlich mitbekommen haben, aber die es ja auch schon gegeben hat. Was glaubst du, Olga, welchen Stellenwert wird die HR-Arbeit bzw. HR-Abteilung in Zukunft in Unternehmen haben? Glaubst du auch so wie ich, dass es eher in die Richtung geht, Enabler der Geschäftsführung und administrative Prozesse macht dann die KI? Ich weiß übrigens auch schon von ein paar Head of HRs, dass die das mit ChatGPT jetzt auch schon ausprobieren. Das heißt, wir sind nicht bei allem immer hinten dran, aber wie ist dein Blick da drauf? Was denkst du, wird die Zukunftsfähigkeit Nummer eins sein, die wir uns im HR vielleicht auch drauf schaffen sollten?
Ja, also ich denke tatsächlich wie du, dass HR ein Enabler sein wird für Führungskräfteentscheidungen, Entscheidungsfindung, in dem Sinne, dass man jetzt ganz genauer auf zwischenmenschliche Fähigkeiten schauen wird, auf diese neuen Fähigkeiten, die gebraucht werden für die Arbeit, und dass sehr viele gute Menschen, die bisher unter diesen Rastern fallen, also die automatisch erzeugt werden, das nicht mehr tun werden, weil interessanterweise wird unser KI so intelligent werden und so viel lernen, es lernt jeden Tag dazu, rasant, Sachen, die wir uns Menschen auch nicht konzeptionell vorstellen können oder Sachen, die wir nie gesehen haben, übersehen haben, das übernimmt die Maschine schon. Was das heißt, ist, dass andere Wege kommen werden, wie Mitarbeiter eingestellt werden, wie sie ausgesucht werden, und dann die wirkliche, tatsächliche Arbeit von HR wird darauf sich beziehen, mit diesen Menschen sich auseinanderzusetzen, um wirklich zu verstehen, passen sie zu unserer Unternehmenskultur, was sind wirklich die Fähigkeiten, die sie mitbringen, wie können wir sie unterstützen. Es wird für mich eine Welt geben, die, wo mehr und mehr Weiterbildung geben muss, also wo Regierungen und Organisationen darauf wirklich investieren müssen, weil die Geschwindigkeit, mit der unsere Technologie voranschreitet, nicht die gleiche ist, wie wir lernen. Und daher wird es wichtig sein, also diese Vorbereitung schon heute zu treffen, weil die Zukunft ist jetzt sozusagen. Und das ist für mich die große Aufgabe von HR, also Talentrekrutierung und Talent halten.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was sich so als roter Faden jetzt in 2 Jahren ja klar Podcast auch ganz gut rausgestellt hat, dieses Thema Talente finden und Talente binden. Das ist eigentlich die größte Herausforderung für Unternehmen. Das war es wahrscheinlich auch schon vor vielen Jahrzehnten, nur war da der Arbeitsmarkt ein Stück weit anders aufgestellt. Das hat sich jetzt auch durch Technologisierung und Automatisierung und natürlich auch durch Megatrends wie KI ein Stück weit hat sich das Gleichgewicht verändert und die Art und Weise, wie Unternehmen darauf reagieren, das haben wir heute in diesem Podcast auch ganz gut von dir gehört, ist sehr unterschiedlich. Für mich ist es immer noch fast unvorstellbar, dass 1/3 der Unternehmen ihre Mitarbeitenden tatsächlich zurück ins Büro holt, obwohl die eigentlich ja wahrscheinlich auch ganz genau wissen, dass sie damit kontraproduktiv arbeiten, ne? Also das ist am Ende des Tages, wenn man ein bisschen böse sein möchte, ist das ja als Geschäftsführung geschäftsschädigend, ne? Weil man ja entgegen der, ich sag mal, Ideologie der Mitarbeitenden auch handelt, ne? Ohne dass ich Ideologie jetzt hier negativ meine, aber wenn man da eigene Pulschecks oder Umfragen auch macht, dann kriegt man das von den Mitarbeitern relativ schnell auch tatsächlich gesagt, dass das Quatsch ist, was die Unternehmung da macht. Was ich trotzdem weiterhin sehr spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass diese Menschen dann aber trotzdem nicht unbedingt sofort den Arbeitgeber wechseln. Sie hätten alle Optionen. Ich glaube aber, dass die Fluktuationsquoten in den einzelnen Firmen, gerade in so riesigen Unternehmen, die das auch machen, ne, da sind viele noch so, ha, mein persönlicher Deal mit dem und dem Arbeitgeber, der ist jetzt noch so gut und ganz ehrlich, wenn ich dann wirklich irgendwann mal wechseln will, dann finde ich sowieso ganz schnell einen Job, ne? Also das ist ja dann verzögerte Wahrnehmung und das trifft die Unternehmen auch erst verzögert. Also wir wissen mittlerweile auch, wenn die Unternehmen die Mitarbeitenden wieder ins Büro zurückholen und sagen, Homeoffice ist jetzt nicht mehr ganz platt, dann bedeutet das nicht, dass 2 Wochen später alle kündigen. Ja, das wissen die Firmen auch. Mhm. Es ist aber ein schleichender Prozess, der irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist.
Genau, und dazu gibt es ja auch Zahlen. Also ein Drittel der Arbeitnehmer denkt jetzt schon, in den nächsten 2 Jahren deren Firmen zu verlassen. Also das
Ja.
sogenannte Silent Quitters. Und
Ja.
ich habe letztens mit einem Geschäftsführer gesprochen und er meinte, ich hab mich umgestellt. Und so wie ich vorher Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterengagement und so weiter, Leistung, also fokussiert war, für mich ist es jetzt, also ich behandle meine Mitarbeiter jetzt auch wie Kunden.
Spannend, dass das erst jetzt der Fall ist, ne? Dass man das vor, also es gibt ja genügend Firmen, die das schon seit Jahrzehnten immer so machen, ne? Aber ich frage mich immer, wo die Welt, die Arbeitswelt falsch abgebogen ist, dass man sich irgendwann überlegt hat, Kunden behandeln wir so und meine Mitarbeitenden, die das ja eigentlich alles managen, die behandle ich als Arbeitgeber schlechter. Also für mich ist dieser Ansatz nicht nachvollziehbar, aber da trennt sich die Spreu vom Weizen tatsächlich jetzt auch. Und du hast es damit der Zahl auch nochmal bestätigt. Ich meine, wenn ich jetzt schon weiß als Unternehmen, dass mich in den nächsten 2 Jahren 30% verlassen, weil ich sie zurück ins Office hole, dann muss ich das doch hinterfragen. Dann muss ich mir doch selbst die Frage stellen, wie können wir das jetzt noch lösen? Ich hole meine Mitarbeitenden zurück an den Tisch und wir sprechen mal gemeinsam. Wenn es heißt Flexibilität geben, dann bedeutet das ja nicht, dass man von jetzt auf gleich von 100% Office auf 100% Homeoffice switchen muss. Ich glaube, dass die Entscheidungsfindung tatsächlich bei den Mitarbeitenden liegen muss, weil du es gerade schon oder vor am Anfang der Episode gesagt hast, wir müssen weg von diesem Work-Life-Balance-Bullshit. Ich finde Portfolio-Life tatsächlich sehr schön als Wording, weil es das ja auch ein Stück weit darstellt, weil dieses Portfolio ist ja zum Ende der heutigen Episode, ist ja auch bei jedem, bei dir, bei mir, super lebensphasenabhängig, ne? Und das können wir dann auch am Mitarbeiterlebenszyklus, mitarbeitenden Lebenszyklus auch abbilden. Und darauf müssen wir uns einstellen und darauf müssen wir uns vorbereiten. Sind die allermeisten Firmen aber nicht, weil sie sich da strukturell im HR oder die Person, die es dann verantwortet, sich einfach immer nur mit dem, was in der Vergangenheit war, beschäftigen, aber nicht mit dem, was jetzt ist und schon dreimal nicht, was in der Zukunft helfen kann.
Ja, und ich finde es super spannend, weil viele werden das jetzt merken und sich Fragen
Ja.
stellen. Die wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen und wo, bei wem sollen sie anfangen. Tatsächlich ist es der erste schwierige Schritt, die Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen zu treffen ist ziemlich schwierig.
Ja.
Aber notwendig in der jetzigen Zeit, sich zu verändern, weil sonst kommen wir oder kommen diese Unternehmen nicht mehr mit. Ja, das
Das sehe ich ganz genauso. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt zum Ende der heutigen Episode, liebe Olga, was auch wieder die gute Verbindung zur Johanna ist beim Thema Entscheidungen treffen. Ich glaube, das fängt auch alles mit einem ersten Schritt an. Ein erster Schritt könnte sein, uns in diesem Podcast zugehört zu haben und dann im Nachgang auf die Shownotes zu gehen und einfach mal auf unser LinkedIn-Profil zu klicken und dann einfach eine kurze Nachricht zu schicken und dann einfach mal darüber zu sprechen. Das ist das eine. Und das andere ist schlichtweg, sich mit den Zukunftsthemen wirklich auseinanderzusetzen. Sich vielleicht einmal in der Woche 1 Stunde im Kalender frei zu blocken, bei allem Alltagswahnsinn, den man so hat, und sich dann wirklich mal mit diesen riesigen Buzzwords Zukunft der Arbeit mal zu beschäftigen und das versuchen, in kleinere Themenfelder runterzubrechen, dass man nicht immer irgendwie sagt, ach, das ist mir alles viel zu viel und so. Man muss da wirklich scheibchenweise einfach mal mit anfangen. Ich bin da auch kein absoluter Experte. Ich kann viel aus meinem Arbeitsalltag berichten und mir dann die Themen auch aneignen. Aber das müssen wir halt dann auch schon selber machen, ne? Das macht keiner für uns.
Und das genauso witzig, wie du das sagst, mache ich auch. Also ich blocke täglich eine Stunde, 1,5 Stunden, um mich zu informieren.
Wow.
Sonst
Wow, das ist viel.
kommst du nicht mehr
Das
mit.
ist wirklich. Das ist wirklich viel, aber wahrscheinlich bist du Vorreiter, weil das wird notwendig sein. Wahrscheinlich ist das auch noch zu wenig bei der schnellen beliebigen Zeit. Aber ich glaube, mal zu starten mit einer Stunde in der Woche ist ein ganz guter Ansatz oder ist ein pragmatischer Ansatz. Und wenn man dann merkt, dass man vielleicht über das Medium Podcast oder über Beiträge oder was auch immer dann Zugang zu solchen Themen findet, ist allemal besser, als sich von diesen Megatrends überrollen zu lassen. Alles bekommen wir eh nie immer mit. Das ist bei der Informationsgesellschaft gar nicht möglich. Du hast das Thema FUCA am Beginn des Podcasts schon in den Mittelpunkt auch gerückt. Wir müssen uns trotzdem einfach auf die Hinterbeine stellen. Und ich sehe es genauso wie du. Das ist eine riesen, riesen Chance, wenn wir es denn zulassen, dass es eine Chance ist. Und das fängt halt hier bei uns im Köpfchen an.
Tatsächlich, ja.
Super, Olga. Ich danke dir für den fantastischen Austausch. Ich danke dir auch für die vielen Zahlen, Daten und Fakten, die das Ganze auch nochmal ein Stück weit untermauern. Das, wie gesagt, packen wir alles irgendwie in die Shownotes rein. Ich freue mich auf weitere Gäste am heutigen Tage und Olga, für dich schöne Grüße ins wunderschöne Berlin. Auf bald im Ja-Klar-Podcast. Dankeschön. Also.